Vereinbarkeits-Espresso. Ein Podcast von Erfolgsfaktor Familie.
Herzlich willkommen zur Sommerausgabe unseres Vereinbarkeits-Espressos. Kirsten Frohnert, eine 10-jährige Erfolgsgeschichte mit dem Netzwerkbüro Erfolgsfaktor Familie. Mein Name ist Larissa Rojoderi, ich bin Referentin hier im Netzwerkbüro. Kirsten Frohnert war nicht nur über 10 Jahre Projektleiterin des Netzwerkbüros, sie ist auch eine gewichtige Stimme in der Vereinbarkeits-Community. Ende Juli verabschiedet sie sich in den Ruhestand, Grund genug, sie noch einmal hier in unseren Podcast einzuladen. Kirsten, schön, dass du da bist.
Sehr, sehr gerne, Larissa.
Ja, jetzt kennen wir uns schon so lange, Kirsten, aber ich weiß überhaupt nicht, wie du morgens deinen Espresso oder deinen Kaffee trinkst. Du kennst ja diese Frage an unsere Gäste.
Das stimmt. Ich bin da nicht festgelegt. Zurzeit trinke ich, ich bin ja etwas anglophil beeinflusst, zurzeit trinke ich wieder English Breakfast morgens zum Frühstück. Aber ich trinke auch gerne mal einen Karo-Kaffee. Und Kaffee oder Espresso trinke ich dann wirklich erst so bei der Arbeit, so 2-3 Tassen am Tag. Ich trinke gerne mal einen Espresso, auch abends durchaus noch nach dem Essen, kann dann auch noch gut schlafen. Also ich bin nicht so die Spezialkaffeetrinkerin, eher so bunt gemischt.
Das heißt, du bist morgens auch schon fit ohne deinen Espresso.
Das auf jeden Fall, auf jeden
gut.
Fall.
Gut, dann starten wir jetzt mal durch. Wenn du auf deine Zeit im Netzwerkbüro bei uns zurückblickst, was waren denn so die ersten Gedanken und Erwartungen, mit denen du damals vor über 10 Jahren gestartet bist?
Ich kam ja aus dem Kontext Zukunft der Arbeit. Da hatte ich über 12 Jahre gearbeitet in diesem Feld. Wir hatten ja eine Zeit hoher Arbeitslosigkeit hinter uns. Und insofern war das Thema Arbeitsmarktintegration für mich ein wichtiger Punkt, aber auch demografischer Wandel. Und ich war mir am Anfang ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob dieses Thema Vereinbarkeit nicht ein zu enger Ausschnitt sein würde und ob das Thema ausreichend tragen würde. Und ich kann heute im Rückblick nur sagen, absolut hat das Thema getragen, weil mir war damals, glaube ich, die große Bedeutung noch gar nicht so bewusst, wie eine gelingende Vereinbarkeit eben auf Fachkräftesicherung, auf Wirtschaftswachstum einzahlt und dass es eben eine zentrale Zukunftsfrage für unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft ist. Das wurde mir dann sozusagen relativ schnell deutlich, aber am Anfang hatte ich da durchaus meine Zweifel.
Sehr spannend zu hören. Wer dich kennt, weiß, dass du mit sehr, sehr, sehr viel Leidenschaft bei der Sache bist. Was hat dich denn all die Jahre motiviert, dich mit so viel Engagement für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie einzusetzen, Kirsten?
Naja, das eine war das, was ich eben schon gesagt habe, dass es so elementar wichtig ist, gute Rahmenbedingungen zu schaffen für Menschen, die Sorgearbeit haben, damit sie eben erwerbstätig sein können, damit sie sich einbringen können in den Arbeitsmarkt. Und weil das ist ja für die Volkswirtschaft sehr wichtig. Und Betriebe sind auf Fachkräfte angewiesen und insofern gibt es da einen Zusammenhang. Denn Fachkräftegewinnung und Bindung sind sehr stark auch mit Vereinbarkeit verbunden. Und wir reden hier ja über eine wirklich relevante Gruppe auf dem Arbeitsmarkt. Rund 12 Millionen Beschäftigte, Erwerbstätige, und das ist gut ein Viertel, sind Vater oder Mutter, also Menschen mit Sorgeverantwortung für Kinder. Und dazu kommen ja noch all die Menschen, die Angehörige pflegen. Das ist ja auch eine wachsende Gruppe. Das heißt, wir reden hier wirklich über eine relevante Gruppe am Arbeitsmarkt. Insofern ist das für die Betriebe sehr relevant. Das war ein wichtiger Motivationsfaktor, also Rahmenbedingungen zu gestalten für Menschen, die Sorgearbeit haben. Und das andere war natürlich das Unternehmensnetzwerk selbst. Ich meine, wo trifft man schon auf so viele engagierte Mitgliedsunternehmen, so viele gute Beispiele, die zeigen, was geht. Und gerade die kleinen und mittleren Unternehmen waren uns immer sehr am Herzen und waren die Gruppe, die wir besonders in den Blick genommen haben. Und sich in dieser Community zu bewegen, die vielen pragmatischen Lösungen zu sehen, die guten Lösungen, die kleinen Lösungen, die Betriebe entwickeln, das über innovative Veranstaltungsformate wie unsere Veranstaltung, Podiumsdiskussionen, Artikel oder auch unsere Leitfäden zu verbreiten und andere zu motivieren und zu inspirieren, das war ein ganz großer Motivationsfaktor. Und der dritte Faktor war natürlich der Organisationsrahmen, in dem wir uns als Unternehmensnetzwerk Erfolgsfaktor Familie bewegen. Wir haben ja die IHKs, die 79 IHKs in allen Regionen Deutschlands als Partner an unserer Seite und haben damit Zugang sozusagen auch in alle Regionen Deutschlands. Und da sind so viele engagierte Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir so erfolgreich zusammengearbeitet haben und Veranstaltungen in den Regionen umgesetzt haben. Das ist natürlich ein großer Motivationsfaktor. Aber neben den IHK-Kolleginnen und Kollegen gab es natürlich auch viele andere Partner, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Also ich nenne hier mal die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, der Bundesagentur für Arbeit, auch der Arbeitgeberservice, andere Netzwerke, Wirtschaftsförderung, die Personalnetzwerke, der BPM, der ja auch Partner auf Programmebene von Erfolgsfaktor Familie ist, die Kolleginnen vom Audit Beruf und Familie oder auch die lokalen Bündnisse, die ja vor Ort so wichtige Arbeit für Familien leisten. Das sind ja nur einige wenige der Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Und sich für eine gemeinsame Sache zu engagieren, das ist eben etwas, was auch wirklich bereichert und was Spaß gemacht hat. Und deswegen kann man an so einer Stelle auch nur sagen, danke ans Bundesfamilienministerium und an die Deutsche Industrie- und Handelskammer, dass sie dieses großartige Netzwerk fördern und unterstützen.
Danke für die Ausführungen. Gibt es denn einen besonderen Moment oder eine Veranstaltung, eine Begegnung im Netzwerk? Du hast ja gerade den Rahmen unglaublich weit aufgespannt, die dir bis heute ganz besonders in Erinnerung geblieben ist.
Also ich kann jetzt gar nicht eine einzelne Veranstaltung nennen. Es sind ja sehr, sehr viele Veranstaltungen gewesen, Begegnungen. Vor allem waren die Begegnungen mit den Unternehmen, diese vielen Engagierten, vor allem kleinen und mittleren Unternehmen. Ich glaube, das ist das, was ich auch in meiner Erinnerung also mitnehmen werde. Und ich muss sagen, wir bewegen uns ja in unserem im Unternehmensnetzwerk in einem Kreis von engagierten Unternehmen, die sich aktiv mit dem Thema Familienbewusstsein auseinandersetzen. Und es ist mir in der ganzen Zeit, wirklich in den fast 11 Jahren sind es ja inzwischen, nur einmal passiert, dass mir ein Unternehmer gegenüber saß, der sagte, das geht bei uns alles gar nicht. Ansonsten treffen wir ja immer auf Unternehmen, die sagen, das ist vielleicht nicht einfach, ist schon herausfordernd, Vereinbarkeit zu realisieren im Betrieb, aber wir haben den Willen und wir wollen gestalten und wir wollen es möglich machen. Und das, diese Haltung, das ist, glaube ich, das, was sehr prägend ist und was immer besonders war, das zu erleben, dieser große Gestaltungswille.
Und was vielleicht auch unser Unternehmensnetzwerk auszeichnet.
Ich denke, ja, da hast du völlig recht.
Ja, als du angefangen hast, Kirsten, da war das Thema Vereinbarkeit ja noch ganz anders aufgestellt als heute. Welche Entwicklungen haben dich denn in den vergangenen Jahren so am allermeisten beschäftigt?
Naja, jetzt so am Ende meines Berufslebens gucke ich ja zurück und stelle fest, dass es da einen roten Faden gibt, der sich durchzieht bei mir. Und das ist das Thema Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt. Also die Möglichkeit, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Frauen, egal ob sie jetzt Sorgearbeit haben oder nicht, gute Rahmenbedingungen vorfinden, um eine eigene ökonomische Absicherung möglich zu machen und existenzsichernd erwerbstätig zu sein. Das möglichst in zukunftsorientierten Berufen. Ja. Deswegen liegt mir auch das Thema partnerschaftliche Aufgabenteilung so am Herzen. Das ist natürlich eins der Kernthemen, mit denen wir uns im Kontext Vereinbarkeit von Beruf und Familie beschäftigt haben. Es geht um eine bessere Verteilung der familiären Sorgearbeit, denn da gibt es immer noch großen Handlungsbedarf. Und das war schon damals Thema und das ist aber in den Jahren, hat das dann aus meiner Sicht nochmal an Bedeutung gewonnen. Und ich möchte hier auf eine Expertise hinweisen von Prognos, der unsichtbare Wert von Sorgearbeit, der, finde ich, mit beeindruckenden Zahlen nochmal deutlich macht, über was wir hier reden. Nämlich, dass Männer und Frauen in Deutschland rund 117 Milliarden Stunden an unbezahlter Sorgearbeit leisten, jedes Jahr. Und davon werden 72 Milliarden Stunden von Frauen geleistet. 45 entsprechend dann von Männern. Großteil dieser unbezahlten Sorgearbeit wird eben weiterhin von Frauen getragen. Und deswegen ist die partnerschaftliche Aufgabenteilung so ein wichtiger Punkt. Und im Vergleich nochmal zu diesen 117 Milliarden Stunden Sorgearbeit, die Zahl, die hinter unserer, also das Arbeitsvolumen, das hinter unserer Volkswirtschaft steht, das sind nämlich knapp 61 Milliarden Stunden. Das heißt, es sind der zeitliche Aufwand für Sorgearbeit durch Frauen ist höher als das Arbeitsvolumen, das hinter unserer Volkswirtschaft steht. Und das macht mal nochmal deutlich, über welche Dimension wir hier sprechen. Deswegen, sage ich mal, ist es so wichtig, dass in den letzten Jahren vor allen Dingen die Väter in den Fokus gerückt sind. Das war, glaube ich, als ich 2015 angefangen habe im Unternehmensnetzwerk, durchaus schon ein Thema. Das Netzwerk war ja immer schon auch Innovator und Vorreiter für Vereinbarkeitsthemen. Aber das hat an Bedeutung gewonnen. Was nicht heißt, dass andere Themen wie Kinderbetreuung gerade in Randzeiten und so weiter dadurch in den Hintergrund geraten sind. Aber die Väter und Vereinbarkeit, partnerschaftliche Aufgabenteilung, das haben wir schon auch im Unternehmensnetzwerk vorangetrieben, zum Beispiel mit unserem Väterleitfaden oder mit unseren Veranstaltungen, die wir zu dem Thema gemacht haben. Das ist also eins der Themen, die sich entwickelt haben im Laufe der Jahre. Das andere ist, was ja auch entstanden ist und jetzt immer mehr an Bedeutung gewinnt, das Thema pflegende Beschäftigte. Da kommen wir vielleicht auch nochmal zu.
Ja, das ist ein großes Thema, das wir in diesem Jahr ja auch schwerpunktmäßig bearbeiten hier im Netzwerkbüro.
Genau.
Zum Beispiel dreht sich bei uns ja das Praxisforum So geht Vereinbarkeit in diesem Jahr um Vereinbarkeit von Beruf und Pflege, aber das jetzt vielleicht erstmal nur am Rande. Dadurch, dass wir so ein großes Spektrum an Themen abdecken, sind wir auch für so viele unterschiedliche Mitgliedsunternehmen interessant. Das Netzwerk Erfolgsfaktor Familie hat ja inzwischen über 9.150 Mitgliedsunternehmen. Was würdest du schätzen, Kirsten? Mit wie vielen Mitgliedsunternehmen hast du in den vergangenen 10 Jahren denn persönlich Kontakt gehabt?
Ich hoffe, mit allen. Das ist natürlich wirklich, das wäre ein Wunsch, aber ich glaube, der lässt sich nicht erfüllen. Aber ich kann gar keine Zahl sagen, aber mit sehr, sehr vielen. Ich habe ja viele Veranstaltungen gemacht, das habe ich auch mit großer Leidenschaft immer sehr, sehr gerne gemacht, in den Regionen, bei den Betrieben unterwegs zu sein, mit den Kolleginnen zum Beispiel in den Industrie- und Handelskammern. Und ich habe ja 30 bis 50 Veranstaltungen pro Jahr gemacht. Zum Schluss war es dann vor allen Dingen auch virtuell oder viele virtuelle Veranstaltungen, aber auch viele in den Region. Und dadurch habe ich immer viele Unternehmen kennengelernt. Insofern, ja, habe ich viele der unserer Mitglieder kennenlernen dürfen. Aber es geht ja vor allen Dingen darum, das ist uns ja als Netzwerk immer so wichtig, dass wir einen Rahmen schaffen, in dem die Unternehmen sich kennenlernen, austauschen können. Dieser Leitgedanke mit und voneinander lernen, das ist ja das, was uns als Netzwerk auch trägt. Und deswegen kann ich auch alle immer nur einladen und möchte auch diese Gelegenheit nochmal nutzen, darauf hinzuweisen, wenn Sie uns noch nicht kennen, setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung, werden Sie Mitglied im Unternehmensnetzwerk und Sie können uns zum Beispiel die nächste tolle Gelegenheit, uns kennenzulernen, ist der 11. September bei unserem Unternehmenstag hier in Berlin. Sie finden alle Informationen bei uns auf der Seite. Genauso wie Sie die vielen guten Beispiele, die ich jetzt hier immer wieder nenne, von den vielen Unternehmen bei uns auf der Webseite finden, entweder in schriftlicher Form oder auch als Videoporträts auf unserem YouTube-Kanal. Also ja, ich kann nur alle einladen, werden Sie Mitglied. Das ist wirklich, es lohnt sich.
Okay, das war jetzt der Werbeblock.
Das muss sein, Larissa, das muss sein.
Okay, du hast ja gerade schon gesagt, dass du sehr, sehr, sehr viele Unternehmen kennenlernen durftest hier in deiner Zeit als Projektleiterin. Welche Veränderungen hast du denn über die Jahre bei den Unternehmen wahrgenommen, wenn es eben um die Einstellung zu familienbewusster Personalpolitik geht?
Danke für die Frage. Das ist wirklich spannend, weil ich sag mal, am Anfang habe ich so wahrgenommen, dass vor allen Dingen einzelne Instrumente im Vordergrund standen bei den Unternehmen. Wir haben über einzelne Instrumente gesprochen, wie Kinderbetreuung oder Unterstützung bei der Ferienbetreuung oder Arbeitszeitmodelle für junge Eltern, ja. Und das hat eine sehr positive Entwicklung gegeben, dass es inzwischen eben nicht nur um einzelne Instrumente geht, sondern darum, eine familienbewusste Unternehmenskultur zu gestalten. Und wir im Netzwerk sagen ja immer, das ist eine Kultur, in der eben Unternehmen ihre Instrumente, die es natürlich auch weiterhin geben muss, aber auch ihre Kommunikation und vor allen Dingen die Haltung darauf ausrichten, und zwar verbindlich darauf ausrichten, die Vereinbarkeitsbedürfnisse und die betrieblichen Interessen auszubalancieren. Das ist das eine. Also wir reden hier heute mehr über eine kulturelle Frage in Unternehmen und dabei gucken wir vor allen Dingen auf Männer und Frauen, ja, also nicht nur auf die Mütter oder auf Frauen, sondern auf Männer und Frauen und dann auch auf alle Lebensphasen, in denen sich Beschäftigte befinden. Wir haben ja Mitglieder, die sind vor 20 Jahren Mitglied im Unternehmensnetzwerk geworden und die haben diese Entwicklung mitgemacht. Aber wir sehen auch, dass es immer wieder noch neue Betriebe gibt. Wir gewinnen ja immer noch neue Betriebe als Mitglieder, was total schön ist, die jetzt anfangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Zum Beispiel, weil sie ein Fachkräfteproblem haben. Es gibt ja durchaus noch Regionen und Branchen, wo es nach wie vor Fachkräfteherausforderungen gibt. Und die Unternehmen erkennen, dass Vereinbarkeit ein wichtiger Beitrag ist, um ihre Arbeitgebermarke zu stärken. Und das ist auch eine sehr positive Entwicklung. Und Sie können, das ist ja das Schöne, diese Unternehmen können jetzt auf Know-how und Erfahrung von Unternehmen aus 20 Jahren zurückgreifen. Das ist natürlich ein echter Schatz, den wir haben im Unternehmensnetzwerk Erfolgsfaktor Familie. Und wir sehen ja auch, dass es nicht immer um die großen Lösungen geht. Das ist ja auch deutlich geworden. Also wir gucken ja vor allen Dingen auch auf kleine Lösungen, die sich schnell und niedrigschwellig umsetzen lassen. Diese kleinen Lösungen zeigen ja auch oft große Wirkung. Dazu gab es ja auch gerade den Wettbewerb, wo wir dann eben auch am 11. September die Siegerunternehmen auszeichnen für praxiserprobte Vereinbarkeitslösungen, die eben klein sind, aber eine große Wirkung entfalten. Ne?
Ja, Kirsten, ich würde
Es
da
ist,
gerne noch einmal
ja.
nachfragen.
Ja.
Und zwar hast du gerade so schön den Bogen gezeichnet, wie Unternehmen von der Bereitstellung von Einzelmaßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die sozusagen ursprünglich sicherlich vor allen Dingen auf Mütter zielten, wie sie dann hinkommen dazu, das als gesamten Prozess zu betrachten und alle Zielgruppen in allen Lebensphasen anzusprechen. Und in dem Zusammenhang ist immer wieder der Begriff Unternehmenskultur gefallen. Bei einem Kulturwandel spielen natürlich auch Führungskräfte eine ausschlaggebende
Ja.
Rolle. Könntest du die vielleicht noch mal so ein bisschen skizzieren aus deiner Sicht, wie du das erlebt hast in diesen 10 Jahren und wie sich das vielleicht auch verändert hat?
Führungskräfte spielen bei dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf die tragende Rolle, weil sie sind natürlich diejenigen, die mit ihrer Haltung, und ich hatte ja erwähnt, dass eine Unternehmenskultur vor allem durch die Haltung getragen wird, sie sind diejenigen, die Haltung leben und gestalten, ja. Insofern sind Führungskräfte die GestalterInnen als auch Vorbilder für Vereinbarkeit. Sie müssen den Beschäftigten Vereinbarkeit ermöglichen, Rahmenbedingungen gestalten und müssen aber auch die Chance haben, als Vorbild selbst Vereinbarkeit zu leben. Das führt häufig zu Zielkonflikten. Dazu hatten wir ja letztes Jahr auch unsere Multiplikatorenveranstaltung zu diesem Thema, diese Zielkonflikte. Aber das muss man eben angehen. Das ist die Herausforderung für Führungskräfte. Und insofern spielen die eine ganz, ganz zentrale Rolle. Ja.
Okay, vielen Dank dafür. Ich würde jetzt gerne den Rahmen ein ganz bisschen verkleinern und würde mal fragen, Kirsten, wenn du das runterbrechen kannst auf 3 Themen, welche 3 Themen werden dann aus deiner Sicht die Vereinbarkeitsdebatte in den kommenden Jahren besonders prägen?
Wir sind ja schon mittendrin in einer Debatte um Wirtschaftswachstum und
Ja.
ne, Vereinbarkeit. Die ganze Diskussion um Teilzeit zeigt das ja. Da taucht auch der Begriff Leistung auf. Ich denke, wir werden in Zukunft stärker auf Vereinbarkeit als ein Faktor schauen, der Leistungsfähigkeit überhaupt erst ermöglicht. Und wenn wir Wirtschaftswachstum wollen, dann ist Vereinbarkeit ein ganz wichtiger Faktor. Ich glaube also, dieser Gedanke Vereinbarkeit als Faktor für Wirtschaftswachstum, das ist eine neue Dimension, mit der wir uns in den nächsten Jahren beschäftigen müssen. Das Zweite ist, wir werden den Blick auch darauf richten müssen, welche Chancen zum Beispiel die künstliche Intelligenz für Vereinbarkeitsarrangements in Betrieben bietet. Das Thema künstliche Intelligenz ist gerade in aller Munde. Viele Betriebe suchen noch danach, was es denn für positive Auswirkungen auch und ja für die Vereinbarkeit hat. Wir selbst beschäftigen uns ja auch mit dem Thema als Netzwerkbüro. Es gibt ja, um nur ein Beispiel zu nennen, die Möglichkeit, zum Beispiel digitale Zwillinge zu entwickeln, die sozusagen ein virtuelles Abbild von Arbeitsmustern sind, mit denen man dann Planbarkeit und Flexibilität simulieren kann. Ja, und das ist natürlich ganz interessant für Betriebe, in denen es Schichtbetrieb gibt, wo dann individuelle Sorge Aspekte eingepflegt werden können und die Schichtplanung entsprechend individueller erfolgt. Oder eben auch eine vorausschauende Elternzeit- und Rückkehrplanung, bei der man unterschiedliche Szenarien simulieren kann. Das kann für die Personalarbeit, für die familienbewusste Personalarbeit ein echter Gewinn sein und uns ganz sicher beschäftigen, das Thema. Ein weiteres Thema wird auch im Kontext Wirtschaftswachstum das Thema Arbeitsflexibilität sein. Arbeitszeit- und Arbeitsortflexibilität werden auch weiterhin wichtig sein, denn die Zeitkonflikte, die Beschäftigte mit Sorgearbeit haben, sind ja nicht weg. Die sind ja nach wie vor da. Und in dem Maße, in dem die Erwerbstätigkeit von Frauen zunimmt und der Erwerbsumfang von Frauen zunimmt, werden die Konflikte ja auch eher zunehmen. Also insofern Arbeitszeit, Arbeitsort-Thematiken werden uns beschäftigen, im Kontext natürlich auch dann das Thema wieder partnerschaftliche Aufgabenteilung von Sorgearbeit. Und ich hatte es vorhin schon erwähnt, ich bin sehr sicher, dass das Thema pflegende Beschäftigte oder Beschäftigte mit Pflegeverantwortung rasant an Bedeutung gewinnen wird. Denn wir haben momentan schon 5,7 Millionen Menschen, die pflegebedürftig sind im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes. Und davon werden 4,9 Millionen zu Hause versorgt und 3,1 Millionen wiederum davon ausschließlich durch Angehörige. Und das ist ja auch im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes, wo gesagt wird, dass eben die häusliche Pflege Vorrang hat. Und wenn wir dieses Konzept auch als Gesellschaft realisieren wollen, dann brauchen wir eben Vereinbarkeitsarrangements, damit das eben auch möglich ist. Und wir wollen ja auch, dass Beschäftigte, die Sorgearbeit wahrnehmen, zum Beispiel Angehörige pflegen, dass die weiterhin erwerbstätig sein können, weil sie ja in die Sozialsicherungssysteme einzahlen und für die eigene Alterssicherung sorgen. Insofern ist es wirklich nicht nur im betrieblichen, sondern im gesamtgesellschaftlichen Interesse, dass wir zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Pflege gute Lösungen entwickeln. Und wir haben ja schon viele gute Lösungen, auch im Unternehmensnetzwerk, unseren Leitfaden, Pflegeleitfaden. Aber das müssen wir eben noch mehr Betrieben zeigen und sie motivieren, diese Lösungen auch aufzugreifen.
Dankeschön, Kirsten. Du hast jetzt 3 Trends genannt. Ich nenne die vielleicht noch mal ganz kurz. Mhm. Vereinbarkeit als Faktor für Wirtschaftswachstum. Ja. Die Chancen für Vereinbarkeit durch den Einsatz von KI, also die Zeitgewinne, die man nicht nur zwangsläufig für eine Produktivitätssteigerung einsetzen muss, sondern die man auch in bessere Rahmenbedingungen und in eine funktionierende Vereinbarkeit investieren kann. Und an dritter Stelle natürlich das ganze Thema Arbeitszeitflexibilität, Arbeitsortsflexibilität. Wo siehst du denn vor dem Hintergrund dieser 3 Trends die größten Herausforderungen für Arbeitgeber, die gute Vereinbarkeitsangebote schaffen möchten?
Naja, die Herausforderung ist weniger die Einführung einzelner Maßnahmen, sondern eben das Schaffen einer Unternehmenskultur, in der Vereinbarkeit wirklich ein strategischer Bestandteil ist, der Personalarbeit. Ne? Unternehmen, denen muss es gelingen, Personalarbeit, Flexibilität, Führung, Chancengerechtigkeit, das erfolgreich zusammenzubringen und dann sich damit im Wettbewerb auch zu behaupten. Und das ist sicherlich für viele Betriebe herausfordernd. Es geht darum, passgenaue Lösungen zu ermöglichen. Das ist, glaube ich, herausfordernd für Betriebe. Geht nicht mehr um Standardlösungen. Die Belegschaften werden ja immer heterogener. Wir haben jetzt immer von Vätern, Müttern und pflegenden Beschäftigten gesprochen, aber auch innerhalb dieser Gruppen gibt es ja noch Alleinerziehende. Es gibt Familien mit vielen Kindern. Es gibt ja Patchwork-Familien. Es gibt ja so unterschiedliche Lebenskonstellationen. Das bildet sich ja auch in den Belegschaften ab, in dieser Heterogenität von Belegschaften. Und das muss man berücksichtigen bei den Angeboten. Insofern sind die Bedürfnisse unterschiedlich und die Antworten darauf müssen auch unterschiedlich sein. Aber wichtig ist es eben, Arbeitszeiten, Arbeitsortmodelle anzubieten und dabei natürlich die betriebliche Leistungsfähigkeit auch aufrechtzuerhalten. Das ist natürlich immer ganz zentral. Es geht immer darum, wirklich betriebliche Interessen und private Interessen auszubalancieren. Ich glaube, was auch zentral ist, das hat uns ja auch in den letzten Jahren im Netzwerkbüro immer wieder mal beschäftigt, dass man eben Vereinbarkeit für alle Beschäftigtengruppen anbieten muss und daran arbeiten muss. Oft ist immer so das Thema mobiles Arbeiten, Homeoffice und flexible Arbeitszeiten so als Beispiel. Das lässt sich natürlich in Wissensberufen, in Büroberufen relativ einfach realisieren. Aber welche Lösungen bieten wir Menschen in der Produktion, im Handel, in der Logistik, in der Gesundheitswirtschaft? Ja, wir müssen ja Lösungen auch für diese Menschen entwickeln, die zum Beispiel Dienst am Menschen leisten. Andernfalls kommt es ja zu Ungleichheiten oder Gefühlen von unfairer Behandlung in den Betrieben. Das kann ja auch nicht Sinn und Zweck sein. Insofern müssen wir auch nochmal stärker diese Gruppe in den Blick nehmen. Das wird ist herausfordernd. Und natürlich das Thema Führung hatten wir eben schon angesprochen, weil die Führungskräfte eben die zentralen Stellschrauben für die Gestaltung einer authentisch gelebten, familienbewussten Unternehmenskultur sind.
Wir haben ja ganz viel über Veränderung gesprochen, Kirsten. Mhm. Ne, wir blicken ja auf diese letzten 10 Jahre deiner Projektleitung zurück. Klar, dass wir da über Veränderung sprechen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass wir eben dieses wunderbare Netzwerk haben mit diesen vielen tollen Unternehmen, die natürlich auch immer versuchen, sich weiterzuentwickeln und manchmal vielleicht Maßnahmen oder Ansätze entwickeln, die sie für besonders innovativ halten, obwohl vielleicht ganz andere Faktoren da den Unterschied machen würden. Fallen dir da Beispiele zu ein?
Ja, ein typisches Beispiel ist der kleine Betrieb, der zu uns sagt, ich würde gerne Mütter und Väter mit Kindern unterstützen, aber eine Betriebskita kann ich mir nicht erlauben. Das kann keine Lösung für meinen Betrieb sein. Und dann sagen wir immer, ja, darum geht's auch nicht. Es geht gar nicht immer um die großen Lösungen. Es geht darum, passende Lösungen zu finden. Und da ist zum Beispiel ein Kita-Zuschuss etwas, was sich sehr viele Eltern wünschen. Also ein finanzieller Zuschuss vom Arbeitgeber, den dieser auch noch steuerlich geltend machen kann. Das entlastet viele Eltern, die sowieso sich in der Regel wünschen, dass ihr Kind wohnortnah betreut wird. Also das ist so ein Beispiel dafür, dass es gar nicht darum geht, immer die große Lösung, die aufwendige Lösung zu etablieren, sondern kleine Lösungen zu finden, wie das ja auch im Wettbewerb abgefragt wurde. Ein anderes Beispiel hat ja die Studie von Prognos gerade deutlich gemacht, mehr ist möglich, als es um die Müttererwerbstätigkeit ging. Ne? Viele teilzeittätige Mütter wären bereit, ihren Erwerbsumfang zu erhöhen. Wenn Rahmenbedingungen angepasst würden, so wünschen sie sich zum Beispiel eine aktive Ansprache durch den Arbeitgeber, ja, und eine Art Probezeit für das neue Arbeitszeitarrangement. Das sind auch niedrigschwellige Lösungen, die ein Betrieb angehen kann, wo vielleicht viele Betriebe gar nicht drüber nachdenken. Mensch, ich gehe mal mit der Mutter ins Gespräch und spreche die mal an, ob die vielleicht 4 Stunden aufstocken kann pro Woche. Das sind so kleine Lösungen. Ne, da denke ich, haben Unternehmen oft Sorge, dass die großen Lösungen von ihnen erwartet werden, die vielleicht auch kostenintensiv sind, was sich viele Unternehmen unter wirtschaftlichem Druck vielleicht auch nicht mehr leisten können. Aber es geht genau um diese Haltung, zu gucken, was ist der Bedarf und wie können wir da passgenaue Lösungen finden. Deswegen raten wir Unternehmen ja auch immer, schaut erstmal auf den Bedarf, was wird wirklich gebraucht, was würde den Eltern oder den Pflegenden helfen. Und dann entsprechende Maßnahmen zu etablieren und auch zu kommunizieren. Transparenz ist hier das Zauberwort.
Kirsten, jetzt stell dir mal vor, wir laden dich in 5 Jahren wieder zum Vereinbarkeitsespresso ein. Was wäre eine Entwicklung, bei der du sagen würdest, genau dafür hat sich die Arbeit der letzten Jahre gelohnt?
Naja, ich würde mich freuen, wenn wir in 5 Jahren das Thema partnerschaftliche Sorgearbeit und Bewusstsein für familienorientierte Lösungen fest in der Unternehmensstrategie eines jeden Unternehmens verankert hätten. Ich weiß nicht, ob das in 5 Jahren gelingen kann, aber wenn es noch mehr Unternehmen im Unternehmensnetzwerk wären, wäre das toll. Aber das wäre schon ein tolles Zeichen dafür, dass die Arbeit erfolgreich ist, also Vereinbarkeit als selbstverständlicher Bestandteil einer Unternehmensstrategie. Gehört dazu wie wirtschaftliche Betrachtungen, Schlüsselkennzahlen und so weiter. Ja, okay. Das wäre toll.
Zum Abschluss vielleicht noch was Persönliches, nämlich die Frage, was nimmst du denn persönlich aus deiner Zeit beim Netzwerkbüro mit und was möchtest du gerne den Mitgliedern und Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern zum Abschied mit auf den Weg geben?
Ich würde der Vereinbarkeitscommunity, die wirklich so engagiert ist, wünschen, dass sie auch in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten Kraft und Mut aufrechterhält, an dem Thema weiterzuarbeiten, immer wieder sich mit für neue Entwicklungen auch stark zu machen, das Thema immer wieder auf die Agenda zu setzen und bei allen Lösungen, die sich da ergeben, immer auch zu fragen, wie profitieren Menschen mit Sorgearbeit davon oder profitieren Menschen überhaupt mit Sorgearbeit von auch technologischen Entwicklungen, die wir haben. Das wäre mir wichtig. Was mir auch sehr am Herzen liegt, ist auch nochmal Danke zu sagen, natürlich an das Bundesfamilienministerium und an die Deutsche Industrie- und Handelskammer dafür, dass sie möglich gemacht haben, dass das Unternehmensnetzwerk über so viele Jahre arbeiten konnte und ich da mitgestalten konnte. Danke an die ganzen inspirierenden Mitglieder im Unternehmensnetzwerk Erfolgsfaktor Familie, an die Partner, die unsere Arbeit unterstützen und auch begleiten. Natürlich an das Team vom Netzwerkbüro. Ja, wir sind ja wirklich ein starkes Team. Wir haben viel erreicht und das mit gegenseitiger Unterstützung. Wir haben einen großen Zusammenhalt und erkennen unsere unterschiedlichen Lebensrealitäten ja auch an. Und das ist ein großer Schatz. Das nehme ich auch mit. Also die menschlichen Begegnungen, das ist etwas sehr Wertvolles und natürlich ich finde schöne Erinnerungen. Und die Gewissheit, dass das Netzwerkbüro in guten Händen ist.
Wir vom Team Netzwerkbüro sagen Danke an dich, Kirsten. Und auch Danke an dich, dass du heute Gast in unserem Podcast warst. Vielen, vielen Dank. Unsere nächsten regulären Vereinbarkeits-Espresso hören Sie am 2. September, wie immer morgens um 8.30 Uhr, zum Thema von der Krisenintervention zur Planung. So gestalten Sie Vereinbarkeit von Beruf und Pflege. Als Gast erwarten wir dann meine Kollegin Corinna Schwedhelm. Und natürlich haben wir nicht nur mit der scheidenden Projektleiterin Kirsten Frohnert gesprochen, sondern stellen Ihnen demnächst auch unsere neue Projektleiterin Nadine Thiel vor. Jetzt bleibt mir nur noch Ihnen allen einen schönen Sommer zu wünschen und bis bald.